Kapitel 35 – Emmy Noether und die Erhaltungssätze der Physik. Die Astronomie hat sich lange Zeit darauf beschränken müssen, die Objekte am Himmel einfach nur zu beobachten. Erst im 19. und 20. Jahrhundert haben wir langsam die Instrumente und Methoden entwickelt, um sie auch zu verstehen. Und eine, die daran maßgeblich beteiligt war, ist Emmy Noether. Emmy Noether war eine der bedeutendsten Mathematikerinnen und hat auch in der theoretischen Physik fundamentale Erkenntnisse gewonnen. Trotzdem hört man über ihr Leben und ihre Arbeit viel weniger, als es eigentlich angemessen wäre. In der Öffentlichkeit interessiert man sich zwar generell leider wenig für Mathematiker und Mathematikerinnen und es gibt hier viel weniger berühmte und allgemein bekannte Namen als in anderen Wissenschaftsdisziplinen. Aber wenn es jemand verdient hätte, überall bekannt zu sein, dann Emmy Noether. Sie wurde am 23. März 1882 in Erlangen geboren. Ihr Vater war Mathematiker an der dortigen Universität, sie selbst war aber trotzdem in ihrer Kindheit und Jugend eher wenig an der Mathematik interessiert. An der Höheren Töchterschule von Erlangen, die sie besucht hat, ist auf Mathematik auch kein besonderer Wert gelegt worden. Ihre erste Ausbildung hat Emmy Noether im Jahr 1900 als Lehrerin für Englisch und Französisch abgeschlossen. 1903 haben Frauen dann endlich auch an bayerischen Universitäten studieren dürfen. Noether hat sich an der Uni Erlangen eingeschrieben und ist dort ihrem spät, aber dann doch erwachten Interesse an der Mathematik nachgegangen. Schon 1907 hat sie promoviert und war damit die zweite deutsche Frau überhaupt, die an einer deutschen Universität einen Abschluss in Mathematik erlangt hat. Die erste war übrigens Marie Gernet an der Uni Karlsruhe, die nach ihrer Dissertation aber keine Laufbahn in der Forschung verfolgt hat. Emmy Noether dagegen hat das gemacht und sie war bei ihrer Arbeit extrem erfolgreich. Sie ist nach Göttingen eingeladen worden, das damals weltweit führende Zentrum der mathematischen Forschung, um dort gemeinsam mit Felix Klein und David Hilbert zu arbeiten. Emmy Noether wollte sich an der Universität Göttingen auch habilitieren, also die Grundlage für eine Professur erlangen, ist dabei aber auf die Widerstände getroffen, die Frauen in der Wissenschaft damals ständig zu schaffen gemacht haben. Der Großteil der Fakultät war gegen die Habilitation von Noether. Frauen hätten an einer Universität nichts zu suchen und wenn sie schon unbedingt studieren müssen, dann sollen sie nicht auch noch die Möglichkeit haben, eine akademische Karriere zu folgen. David Hilbert, einer der bedeutendsten Mathematiker des 20. Jahrhunderts, hat Noethers Antrag aber verteidigt, unter anderem mit den Worten, eine Fakultät ist doch keine Badeanstalt. Schließlich stimmten die Kollegen der Göttinger Fakultät zu. Habilitieren konnte sich Noether aber trotzdem nicht. Das war an preußischen Universitäten untersagt und das zuständige Ministerium hat sich geweigert, eine Ausnahme zuzulassen. Noether konnte zwar Vorlesungen an der Uni Göttingen halten, hat sie aber unter Hilberts Namen ankündigen müssen und bezahlt hat man sie dafür natürlich auch nicht. Erst nach dem Ersten Weltkrieg sind auch Frauen zur Habilitation zugelassen worden und Emmy Noether, die konnte sich 1919 als erste Frau Deutschlands in Mathematik habilitieren. Eine Professur, die hat sie allerdings erst 1922 bekommen und bezahlt hat man sie dafür überhaupt erst ab 1923. 10 Jahre später haben die Nazis die Macht in Deutschland übernommen und der Jüdin Emmy Noether wurde die Lehrerlaubnis wieder entzogen. Sie ist in die USA ausgewandert, hat dort als Gastprofessorin gearbeitet, bevor sie am 14. April 1935 viel zu früh an den Folgen einer Operation verstorben ist. Angesichts der Schwierigkeiten, denen sie als Frau im Wissenschaftsbetrieb des frühen 20. Jahrhunderts gegenübergestanden ist und ihres kurzen Lebens, hat sie aber ein erstaunlich umfangreiches und vielfältiges Werk hinterlassen. Emmy Noethers Leistungen in der Mathematik sind anschaulich nur schwer zu erklären. Sie hat sich vor allem mit der Algebra beschäftigt. Vereinfacht gesagt ist das die grundlegende Disziplin, in der es um das Lösen von Gleichungen mit Unbekannten geht. Also die Art von Gleichungen, die man aus der Schule kennt und in der immer irgendwo ein X vorkommt, das man bestimmen muss. Noethers Arbeit war aber natürlich sehr viel spezieller und komplexer als das, was man in der Schule lernt. Ihr Arbeitsgebiet heißt nicht umsonst abstrakte Algebra. Dabei geht es um bestimmte Strukturen, die so ähnlich funktionieren wie die Grundrechenarten, dabei aber viel allgemeiner gefasst sind. Zum Beispiel die Ringe, aber jetzt genau zu erklären, was Ringe in der Mathematik sind, würde zu weit führen. Noether hat auf diesem Gebiet auf jeden Fall so grundlegende Arbeit geleistet, dass heute in dieser Disziplin das Adjektiv Noethersch existiert. Genauso gibt es den Noetherschen Normalisierungssatz, die Noethersche Ordnung, den Noetherschen Raum, den Noetherschen Modul, den Satz von Lasker-Noether über die Primärzerlegung von Noetherschen Ringen und so weiter. Noether hat sich neben der Algebra auch mit der Topologie beschäftigt, mit hyperkomplexen Zahlen, mit der Galois-Theorie und vielen anderen Themen. Ganz besonders bekannt ist sie aber für ihren Beitrag zur theoretischen Physik. Einer der Gründe, aus denen Noether damals von Hilbert und Klein nach Göttingen eingeladen worden ist, war die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein. Die mathematischen Methoden, die Einstein dabei verwendet hat, waren genau das damalige Spezialgebiet von Noether und Hilbert hat gehofft, dass sie ihm bei einem Problem helfen kann, auf das er gestoßen war. Seiner Meinung nach nämlich verletzt die allgemeine Relativitätstheorie den in der Physik so wichtigen Energieerhaltungssatz. Also hat Noether angefangen, sich mit Erhaltungsgrößen zu beschäftigen und dabei das gefunden, was heute als das Noether-Theorem bekannt ist. Die Details sind auch hier sehr kompliziert, aber die grundlegende Aussage lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Zu jeder kontinuierlichen Symmetrie eines physikalischen Systems gehört eine Erhaltungsgröße. Eine Symmetrie ist in diesem Zusammenhang, vereinfacht gesagt, alles, was man mit einem physikalischen System anstellen kann, ohne dabei dessen Verhalten zu ändern. Wenn man zum Beispiel ein Experiment durchführt, dann sollte es eigentlich keine Rolle spielen, ob man das Experiment jetzt in Wien oder in Berlin durchführt. Die physikalischen Gesetze sind da wie dort dieselben und die Transformation von einem Ort zum anderen sollte das Ganze nicht beeinflussen. In der Physik nennt man das die Homogenität des Raums und die stellt genau so eine Symmetrie dar, wie Noether sie untersucht hat. Eine andere Symmetrie wäre die Homogenität der Zeit. Es spielt keine Rolle, ob ich ein Experiment am Montag, am Dienstag oder nächsten Donnerstag in 100 Jahren durchführe. Oder die Isotropie des Raums, die besagt, dass die Richtung im Raum keine Rolle spielt. Diese drei Symmetrien, die sind noch anschaulich verständlich, aber Noether hat ihr Theorem viel allgemeiner gefasst. Wenn man ein System aus Gleichungen hat und diese Gleichungen auf eine Art und Weise transformieren kann, sodass sich vielleicht das Aussehen der Gleichungen ändert, aber nicht das Verhalten, das sie beschreiben, dann stellt diese Transformation eine Symmetrie dar. Und wenn es in einem System aus Gleichungen eine solche Symmetrie gibt, dann muss es immer auch eine ganz konkrete Größe geben, die sich nicht ändert und immer erhalten bleiben muss, egal was passiert. Bei den physikalisch anschaulichen Beispielen von vorhin sind das die aus dem Physikunterricht bekannten Erhaltungsgrößen. Aus der Homogenität der Zeit folgt die Erhaltung der Energie, aus der Homogenität des Raums die Erhaltung des Impulses und aus der Isotropie des Raums die Drehimpulserhaltung. Und das klingt alles sehr schön, aber man tut sich schwer, sich das intuitiv vorzustellen. Was soll's wirklich heißen, wenn aus der Isotropie des Raums die Drehimpulserhaltung folgt? Und vor allem, warum tut sie das? Schauen wir uns das im Detail an. Isotropie des Raums. Damit ist gemeint, dass bei den Naturgesetzen keine Richtung des Raums irgendwie besser oder wichtiger ist als die anderen Richtungen. Alle Richtungen sind gleichwertig und deswegen ist es zum Beispiel auch egal, ob ich ein physikalisches Experiment mache und dabei nach Norden schaue oder nach Osten schaue. Solche Symmetrien führen jetzt, wie Noether festgestellt hat, dazu, dass sich eine bestimmte Größe im System nicht ändern kann. Bei der Isotropie des Raums ist das genau der Drehimpuls. Eben weil es keine besondere Richtung im Raum gibt, kann sich die Menge an Rotationsenergie, die durch den Drehimpuls beschrieben wird, nicht plötzlich ändern und muss erhalten bleiben. Es ist wirklich schwer, sich das vorzustellen. Ich probiere es mit einem etwas schiefen Vergleich. Stellen wir uns eine unendlich ausgedehnte, absolut flache Ebene vor. Egal wo wir uns auf dieser Ebene befinden, alles sieht immer gleich aus und alles verhält sich immer gleich. In meiner Tasche habe ich eine Handvoll Murmeln und die schmeiße ich an unterschiedlichen Orten der Ebene auf den Boden. Egal, wo ich das mache, die Zahl der Murmeln, die ich danach von der Ebene aufsammle, die ist immer genauso groß wie die Zahl der Murmeln, die ich vorher weggeworfen habe. Man könnte sagen, die Murmelzahl bleibt immer erhalten und sie bleibt deswegen immer erhalten, weil die Ebene eine Symmetrie besitzt. Es ist völlig egal, wo ich stehe und mein Murmelexperiment ausführe. Und jetzt stellen wir uns eine Ebene vor, die irgendwo ein Loch hat. Wenn jetzt bei meinem Experiment ein paar der Murmeln in das Loch fallen, ist die Murmelzahl nicht mehr erhalten. Und sie ist deswegen nicht mehr erhalten, weil die Ebene jetzt keine Symmetrie mehr besitzt, weil es nicht mehr egal ist, wo ich mein Experiment durchführe. Und so ähnlich ist es auch beim Drehimpuls und der Isotropie des Raums. Die Richtung spielt keine Rolle und deswegen ist der Drehimpuls immer erhalten. Und das ist für die Astronomie eine durchaus wichtige Sache. Die Drehimpulserhaltung, die ist der Grund, warum sich alles im Universum dreht, warum sich Sterne und Planeten drehen, warum Galaxien rotieren und so weiter. Alles dreht sich und die Erklärung ist das Theorem von Emmy-Noether. Das Noether-Theorem spielt aber auch in vielen anderen Bereichen eine Rolle. In der modernen Teilchenphysik erklärt es zum Beispiel Erhaltungsgrößen wie die elektrische Ladung. Albert Einstein, der war äußerst begeistert von Noethers Arbeit und nach ihrem Tod hat er in der New York Times geschrieben, dass sie in einem Bereich der Mathematik, der die begabtesten Mathematiker seit Jahrhunderten beschäftigt hat, neue Methoden von enormer Bedeutung entdeckt hat. Und Einstein, der war mit seiner Meinung über Noether nicht alleine. Sie ist so gut wie von allen Kollegen in den höchsten Tönen gelobt worden. Das Noether-Theorem gehört zu den wichtigsten und außerhalb der Physik leider auch unbekanntesten Grundlagen der modernen Naturwissenschaft. Wir können das Universum, so wie es ist, nur verstehen, weil wir dieses Noether-Theorem haben. Und auch wenn sie außerhalb der Physik und Mathematik unbekannt ist, ist Emmy Noether eine der wichtigsten Wissenschaftlerinnen der Neuzeit.